Sekunde, Moment. Ach, ist das blöd. Ich hab's gleich. Ich such die ganze Zeit hier schon rum. Moment. Hier auch nicht. Das ist echt bescheuert. Sendung angefangen und ich find's nicht. Ich find's nicht. Ich find's nicht. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Habt ihr den Sommer irgendwo gesehen?
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Heidenei, was ist denn da los draußen? Hör mal, 14 Grad Regen, das ist doch, ist wirklich, guck mal auf die Uhr, 19. August steht da drauf, ist wirklich 19. August, 19. Oktober vielleicht, November, April würde auch noch passen. Ich versuche in der kommenden Stunde bis 21 Uhr in eine Stunde Film euch die Herzen wenigstens zu erwärmen mit ausgewählten Filmen wie beispielsweise dem neuesten Teil der Expendables. Jawohl, Teil 3 startet diesen Donnerstag in den Kinos und auch wenn das vielleicht nichts ist, wo es einem vor Rührung warm wird, was da an Dynamit verschossen wird, sollte jedem ausreichend einheizen bei diesen Temperaturen. Dann schauen wir auf einen Film, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, schon im Vorfeld, der ist letztes Jahr 2013 schon bei den Filmfestspielen in Venedig vorgestellt worden. Es ist der neue Film von Kanadas Regie-Wunderkind Xavier Dolan. Sag nicht, wer du bist. Startet auch am Donnerstag, werden wir drüber reden. Und dann habe ich noch aus dem aktuellen Kinoprogramm für euch einen Film rausgesucht aus Dänemark. Ein dänisches Horror-Drama, kann man glaube ich sagen. When Animals Dream. Auch das ein Film, bei dem einem aus dem ein oder anderen Grund tatsächlich warm werden könnte. Dann schauen wir zurück auf letzte Woche auf Donnerstag, seit Donnerstag im Kino, nämlich Hectors Reise. Ich habe die beiden Hauptdarsteller Simon Pegg, Britens Top-Comedian, und seine Kollegin Rosamund Pike getroffen, die Hauptdarsteller des Films Hectors Reise. Was die mir erzählt haben, werde ich euch auch noch erzählen. Und wenn wir es dann noch schaffen, dann werfen wir auch noch einen Blick ins Fernsehen. Ich habe nämlich einen Tipp, der liegt ganz nah, schon heute Abend im Fernsehen, eine Perle, die ich für euch rausgepickt habe. Also, es gibt genug zu tun in der kommenden Stunde. Fenster zu, Heizung an, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Guten Abend an diesem Dienstag zu eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Es ist immer nicht einfach, über Arthouse-Filme zu reden. Es ist nicht jedermanns Sache, wenn in einem Film die Bildgewalt die deutlichste Sprache hat, wenn Dialoge viele Fragen aufwerfen und wenn man am Ende des Films sich vieles zusammenreimen muss. Trotzdem möchte ich euch einen Film ans Herz legen, der am Donnerstag startet, der definitiv ein Arthouse-Film ist, von einem der sicherlich zurzeit größten Arthouse-Regisseure, die wir auf diesem Planeten haben. Und das, obwohl der junge Mann gerade mal erst 25 ist. Xavier Dolan heißt er, ist Kanadier, hat beispielsweise schon für Furore gesorgt mit Filmen wie J'ai tué ma mère, das war Ich habe meine Mutter getötet, war sein erster Film. Lawrence Anyways werden vielleicht einige von euch gesehen haben. Dieses Jahr hat er bei den Filmfestspielen in Cannes seinen neuesten Film Mummy vorgestellt, den ich großartig fand. Der kommt aber erst viel später ins Kino. Jetzt am Donnerstag startet Sag nicht, wer du bist. Ein Film, den Xavier Dolan schon 2013 beim Filmfest in Venedig vorgestellt hat. Tom at the Farm heißt das Stück im Original und ich sage deshalb Stück, weil es ein Film nach einem Theaterstück ist. Es geht um den jungen Tom, der die Hauptfigur dieser Geschichte ist, auch tatsächlich gespielt von Xavier Dolan hier als Hauptdarsteller und Regisseur. Tom, ein junger Mann aus Montreal, fährt aufs Land, um an der Beerdigung seines tödlich verunglückten Lovers teilzunehmen. Er weiß nicht viel über die Familie, die ihn dort erwartet. Es gibt eine Mutter und es gibt einen älteren Bruder und es gibt einen Grund, warum Tom nicht besonders viel über die Familie weiß, denn sein Lover hat seiner Familie nie erzählt, dass er schwul ist. Die Mutter weiß es nicht, der Bruder allerdings weiß es sehr wohl, hält es aber geheim in diesem kleinen Dorf, aus dem der Mann kommt, wo keiner wissen soll, dass es da einen Schwulen in der Familie gab. Die Familie hat einen großen Bauernhof, der bewirtschaftet werden muss. Und so wie Tom in diese Familie kommt, um an der Beerdigung teilzunehmen, kriegt er auch schon direkt, als er duscht, das erste Warnsignal vom Bruder.
Hey, kein Parfum oder sowas. Parfum ist was für Hochzeiten, nicht für Beerdigungen, klar.
Die erste Regel, es wird kein Parfum aufgelegt, es soll alles getan werden, damit dieser Tom einfach nur als irgendein Kollege des Verstorbenen rüberkommt, aber damit es bloß keinerlei Hinweise darauf geben kann, dass die beiden irgendwie auch ein Liebesverhältnis miteinander hatten. Tom tut sich sehr, sehr schwer damit, hatte auch eine Rede vorbereitet fürs Begräbnis, die er dann allerdings komplett zurückhält und gar nichts mehr auf der Beerdigung sagt. Und es kommt zur nächsten Begegnung mit dem älteren Bruder des Verstorbenen, der Francis heißt.
Meine Mutter war ganz traurig. Ich mag's gar nicht, wenn sie so leidet. Aber überhaupt nicht. Ich hab dir gesagt, was du tun sollst. War doch nicht so schwer. Tom.
Lass das.
Es bleibt komplett unserer Interpretation und unserer Fantasie überlassen, warum Tom die ganze Zeit auf dieser Farm bleibt, bei diesem Bruder, der ihn ganz offensichtlich hasst, der alles tut, um zu verhindern, dass irgendwie rauskommt, dass sein jüngerer Bruder schwul war. Diese Mutter, die sehr, sehr weich ist, die sehr eine sehr liebevolle Frau zu sein scheint, aber auch irgendeine Aggression in sich verbirgt, die erst ganz zum Ende des Films rauskommt. Wir wissen nicht, warum Tom die ganze Zeit bleibt und nicht einfach abhaut. Es entwickelt sich eine Art Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm und Francis. Es gibt körperliche Auseinandersetzungen und es gibt aber auch ein sich hingezogen fühlen irgendwie zu diesem ja, gewalttätigen Typ, der dort als Landwirt arbeitet. All das lässt Xavier Dolan in dem Film lange Zeit im Dunkeln, so wie der ganze Film sehr, sehr düster ist. Und zwar nicht nur von der Geschichte her, sondern auch von den Bildern. Sehr, sehr viel spielt bei Regenwetter, spielt in Dunkelheit, bis dann tatsächlich irgendwann auch Tom der Kragen platzt und der eine erste Offensive versucht.
Ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst und was für ein Spiel du spielst und was dir das gibt, aber ich denke, mein Bedarf ist gedeckt. Ich gehe jetzt zu deiner Mutter, sag ihr alles und fahr nach Haus.
Was genau dann passiert, müsst ihr euch im Kino anschauen. Ab Donnerstag ist Sag nicht, wer du bist, im Original Tom at the Farm im Kino. Es ist ein düsteres Drama, in dem es sehr viel um die klassischen psychischen Abgründe geht. Jede dieser drei Hauptfiguren, sowohl die Mutter des Verstorbenen, als auch der Bruder des Verstorbenen, als auch Tom selbst, jeder dieser drei hat seine ganz eigenen Beweggründe, mit der Geschichte so umzugehen, wie er damit umgeht. Wenn man die Filme mag von Xavier Dolan, sollte man diesen hier auf jeden Fall auch sehen. Ansonsten, es ist nicht so viel Arthouse, dass man sich dann nicht mal rantrauen könnte, auch wenn man jetzt sagt, ich habe noch nicht wirklich viele Xavier Dolan-Filme gesehen. Diesen hier schaut ihn euch ruhig mal an. Wie gesagt, wenn ihr grundsätzlich auf Dramen steht, wenn ihr es mögt, dass man das ein oder andere sich selbst zusammenreimen muss, dann ist das wirklich eine ganz, ganz toll und intensiv erzählte Geschichte. Jetzt ab Donnerstag im Kino.
Bist du glücklich?
Du willst dich von mir trennen, oder?
Nein,
du kannst dich einfach so eine Frage stellen. Der Gefragte braucht doch eine Vorwarnung. Eine Einleitung, eine Präamp.
Nicht doch, ist ja gut. Tut mir leid. Würdest du sagen, dass du ein glücklicher Mensch bist? Also ich... Okay, pass auf, jetzt weiß ich's. Jetzt hab ich's. Ohne dich nerven zu wollen. Und verzeih mir die Frage, Schatz. Ich will mich auch nicht aufdrängen. Aber sag mir... Würdest du dich als einen glücklichen Menschen sehen?
Seit letzter Woche Donnerstag neu im Kino. Hectors Reise nach dem gleichnamigen Bestseller. Ein Film mit Simon Pegg, dem britischen Starkomiker, in der Hauptrolle und Rosamund Pike an seiner Seite. Er spielt den Psychologen Hector, der permanent mit Klienten zu tun hat, die auf der Suche nach dem Glück sind, die ganz offensichtlich unglücklich sind, bis er sich und wie gerade gehört auch seiner Partnerin die Frage stellt, bist du glücklich, sind wir eigentlich glücklich? Sehr schöne, weil britische Komödie läuft aktuell im Kino, wenn ihr Bock habt, geht mal rein. Ich habe die beiden treffen können, Simon Pegg und Rosamund Pike, zum Interview zu diesem Film über die große Frage nach dem Glück und natürlich, wie hätte es es anders sein sollen, begann das Interview damit, dass man zum Betreten des Interviewraums im Hotel erstmal einen Glückskeks in die Hand gedrückt bekam. Und genau damit habe ich auch das Gespräch mit den beiden begonnen.
And I'm gonna break my fortune cookie right in front of you, because all of us got these fortune cookies.
I heard, right?
And I'm curious to see what it says for the next few minutes.
Okay. It says, you will die a terrible death.
As far as I can open it somehow. Okay.
I have to bite mine open.
Okay, yeah, let's see. Happiness is to know how you celebrate right.
Ah.
How you celebrate, maybe for the evening tonight.
How to celebrate, how to throw a good party.
How to enjoy yourself, basically, yeah.
Maybe, okay. So as you have to do the job by answering, I can eat my cookie.
You carry on, you crouch away.
Carefully and see if you still can understand what I'm asking.
There'll be crumbs flying into the shop.
Okay, I'll try to do my best. First of all, Simon, I'm terribly sorry. But
please,
I think...
Don't apologize.
But I think you're out for the next few seconds. Because ich weiß... dass Rosamund fließend Deutsch spricht.
Ja,
und du musst uns wenigstens kurz sagen, warum du so gut Deutsch sprichst.
It's not true, though, you see. It's not true. It's one of the errors on Wikipedia. But, I did understand the question. So, you know, there is a level of understanding there.
Mm-hmm. She can understand it, just can't speak it.
Okay, but you traveled around a lot in your...
Yeah, I think it's just picking it up as a child. When, my father worked with a lot of German composers when I was a child. So I heard it a lot, but somehow that got translated by some overzealous journalist as being, she speaks German, which is, always makes me feel, I come to Berlin with a sort of terrible sense of lack, because instead of just, accepting it, I now feel, see, there you go, that's unhappiness right there.
So it's not enough left for a whole conversation, which makes you write in again.
You come in again, yeah.
Thank God.
The movie starts with a couple that lives... like in and for their own routines and their pattern. They do like everything's the same way, this like each day.
Mm-hmm.
And how far is that something that you know maybe from working? Do you as actors have routines that you do over and over again when you're on a set, maybe to prepare for a shooting or like being in the trailer doing the same things again?
I have a chair which I sit in and I take to every job with me. It's my special chair. And that's something I like to maintain. We live quite chaotic lives as actors because we travel a lot. We constantly find ourselves in different groups of people, and sometimes it's nice to cut through that with certain routines on set, I find.
Mm-hmm.
But it's hard to have routines in such a sort of crazy life, isn't it?
Yes, I mean, you crave it sometimes, you do. You long to have a week that's the same as the last one. Although I know that probably sounds, ever-changing experiences probably sound very exciting to other people who don't have that. But I think, there are the routines of getting ready in the morning and that sort of thing, there's a sort of... And the fact that, the way a film set functions is the same wherever you go. So, you recognise people by the jobs they do,
mm-hmm.
even though it's a different cast of people, as it were. But the sort of... the way, the mechanics of how a
film really
set works never changes, and that's very reassuring.
Auch Hollywood-Stars wie Simon Pegg und Rosamund Pike haben ihre Routinen, ihre Dinge, die sie immer und immer wieder tun, genau wie sie es als Paar in diesem Film zu Beginn machen, bevor sich Hector in Form von Simon Pegg auf die Reise begibt, einmal rund um den Globus mit der Frage im Gepäck, was ist eigentlich Glück? Wenn ihr euch Hectors Reise anguckt, der seit Donnerstag im Kino ist, was ich durchaus empfehlen kann, ist eine seichte, aber sehr, sehr nette, liebevolle britische Komödie, dann guckt ihn euch im Original an. Aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt einen zentralen Gag in dem Film. Ich glaube, den kann man nicht verstehen, wenn man sich den Film synchronisiert anguckt. Denn Happiness ist ja, wie wir wissen, ein englisches Wort. Jetzt trifft aber dieser Hector, dieser Psychoanalytiker, auf seiner Reise unter anderem auch eine Französin. Diese Französin sagt ihm auch, dass sie auf der Suche nach dem Glück ist, aber weil sie mit einem französischen Akzent Englisch spricht, klingt ihr Happiness ein bisschen so, als würde sie sagen, I'm searching for happiness, was ein zentraler Gag dieses Films ist. Und auf diesen Gag musste ich natürlich im Interview auch Simon Pegg und Rosamund Pike ansprechen.
Oh, I see, yes, yes. No, it hasn't been bought in France yet, actually. The film hasn't got a release in France.
Maybe they were offended by that detail.
The penis. Mm. I think it's probably because it's a French book. And I wonder if there's some resistance to the fact that it's now been kind of anglicized. But you know, I'd like to go over to France and find a penis.
Of course. The question is obvious, of course, and everybody asks, like, what makes you happy in your own life? I think I have to ask the question as well, but forbidden answers would be family, friends, kids, sunshine, and a world full of peace without war.
Peas? Okay. Like garden peas?
Yeah.
But what if those things are the things that make you happy?
Then...
If you have to look for something else. Yeah. For me, I find...
What could be something else?
I find just having become a father makes me very happy, because I feel like I've...
He doesn't say that. Oh, because it's not children. He's twisting
yeah.
it.
But I'm saying, by eradicating those things, you could be oppressing my freedom to answer honestly.
Well, you're dealing with a sort of, that's a fundamental happiness. I mean, you're wanting a more sort of superficial, you know, joy in the moment sort of happiness. You know, I could say a...
But is that happiness?
You know, it is if you're fundamentally content. You know, a great road trip, driving along on some fantastic open road with great music playing, is a wonderful feeling of just exuberance and joy. But probably if you're running away from something, it's probably not going to make you happy.
Snowboarding makes me happy. Snowboarding makes me very, very happy. Even when I'm slightly discontent, like, I'll feel the discontent on the lift, on the chairlift, but when I'm snowboarding, I can think of nothing but the joy of it. Which is why I started doing it when I was away from home, because it distracted me from the fact that I miss my family, and I became so obsessed with it because I found it was a way of postponing my sort of sense of ennui that I was, you know, away from home. Mm. So yeah, I love it.
Do you think something can make you happy if you're not good at it? Are you good at it?
I got good at it.
But were you good straight away?
No, I started off as a grommet. I've got like 8 boards now. Different kinds of boards, powder boards, free riding boards, mountain boards. I'm just obsessed. I'm 44.
One subject the movie comes up with, of course, because these two things are always compared to each other, is happiness and money. We all know that money itself can't make you happy, but in how far can money open the door to happiness?
It can allow you to embrace a number of quick fixes. It enables you to try more, you know, facile ways to make yourself happy. You can buy more this and buy more that, but it still isn't going to make you happy.
I mean, it can be, you know, if you've never had money and then you suddenly get some, it can be fun. Like, I mean, I remember when I first got the job of, you know, I was cast in the Bond film, and I suddenly, you know, I remember I was about to go and meet my friends in a pub in London, and I, you know, literally turned my feet around and didn't take the tube and got in a taxi, and the taxi was pink. Just, you know, occasionally you get a taxi that's not black, and it felt sort of exuberant and amazing. And then I took the same friends, because I suddenly could. We went to Waterloo, we got the Eurostar to Paris, and we went for lunch in Paris instead. I mean, so things like that were just possible because suddenly there was, you know, some money to spend, and that was, but, you know, it was probably, you know, so many other things other than just the cash. It was the sort of ridiculousness of it and the craziness of it and the fact that it was a change. It was a massive change, you know.
But that's fleeting as well.
It's fleeting, exactly. It's a giddy high.
Tja, und was lernen wir aus diesem Gespräch? Wir lernen, dass Ex-Bond-Girl Rosamund Pike es als Luxus und als Glück betrachtet, dass sie sich ein Taxi leisten kann und nicht länger in London mit der Tube fahren muss. Und wir haben gelernt, dass Simon Pegg seinen persönlichen Stuhl von Drehort zu Drehort mit sich rumschleppt und dass er der Erfinder des autogenen Snowboardings ist, weil es ihm gelingt, beim Snowboarding an nichts anderes als an Snowboarding zu denken. Der Film Hectors Reise mit den beiden in den Hauptrollen aktuell im Kino, könnt ihr euch angucken, und ich muss mal kurz zurückspulen. Zurückspulen bis ins Jahr 2010. Damals kam ein Film in die Kinos, bei dem haben alle gedacht, was soll denn der Scheiß? The Expendables. Sylvester Stallone hatte eine Handvoll weiterer 80er-Jahre-Action-Haudegen um sich geschart, wie zum Beispiel Dolph Lundgren, Jet Li, Mickey Rourke und einige andere, und hatte sich als aktuellen Actionheld Jason Statham dazu geholt, um so eine Art private Aufräumtruppe im Kino zu inszenieren. So eine Art, ja, Bande von alten, muskulösen Herren, die durch die entgegenziehen und gnadenlos Jagd auf Terroristen machen, wie zum Beispiel Jean-Claude Van Damme. 2 Jahre später haben sie das gleiche nochmal gemacht, weil das damals 2010 sehr, sehr erfolgreich war. Also kam 2012 die Expendables 2. Wieder mit dabei, unter anderem auch Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis mit dabei. Und dann weitere 2 Jahre später haben wir das Jahr 2014 und es kommt jetzt diesen Donnerstag der 3. Expendables-Film in die Kinos. Das Ganze natürlich wieder unter dem Vorsitz von Mr. Sylvester Stallone, der zwar nicht Regie geführt, aber das Drehbuch wieder geschrieben hat. Wobei, Drehbuch ist ein bisschen lustig eigentlich, ne? Drehbuch, ja gut, also ich sag mal so, die Geschichte drumherum ist im 3. Teil, wie auch schon im 2. und im 1. Teil, eher eine Randerscheinung des Films. Also nichts, was man dringend gebraucht hätte, aber irgendwie musste man die einzelnen Actionsequenzen, die sich dann nacheinander abspulen, ja einander kleistern. Und dafür hat man sowas wie, sagen wir mal, nicht eine Geschichte, sondern eine Rahmenhandlung geschrieben. In diesem Fall ist es so, dass Barney Ross, wieder gespielt von Stallone, sich von seinen alten Haudegen verabschiedet. Also seine alte Truppe, bestehend aus Jason Statham und Dolph Lundgren und all den anderen, die sortiert er alle aus, weil nämlich etwas passiert ist. Einer der Expendables ist fast über die Klinge gesprungen und deshalb sagt jetzt der alte Barney Ross, ich kann euch nicht mehr länger in Gefahr bringen. Und es gibt so eine Art Generationenkonflikt bei den Expendables. Er macht sich also jetzt auf den Weg, um den halben Globus, um sich ein neues Team zusammenzusammeln aus jungen und wilden, gefahrbereiten Muskelprotzen, wie zum Beispiel Kellan Lutz ist einer davon. Kellan Lutz kennt vielleicht der ein oder andere aus den Twilight-Filmen, da hat er einen der Vampire gespielt aus dem Cullen-Clan. Also der macht da jetzt mit und auch eine junge, sehr gewaltbereite Schauspielerin namens Ronda Rousey, so eine Frau mit anständigem Dekolleté, wie man das erwartet von so einem 80er-Jahre-Superhelden. Und die wird zum Beispiel auch rekrutiert in einer Bar. Und das hört sich dann so an.
Wo ist der Kandidat?
Da vorne im roten Kleid.
Die Empfangsdame? Nicht die Empfangsdame. Die Rausschmeißerin.
Und schon gibt es von der Empfangsdame im ultrakurzen, knallroten Minikleid und den Stöckelschuhen für die Jungs, die sich in ihrer Bar da gerade angefangen haben zu hauen, ordentlich was hinter die Löffel und die Dame schmeißt die Jungs im Alleingang raus. So auf diese Art und Weise sammelt sich also Stallone im 3. Teil der Expendables sein neues Team zusammen, das aus diesen jungschen Typen besteht, um, und damit kommen wir zum eigentlichen Kern der Geschichte, einen neuen Terroristen zu jagen. Der heißt in diesem Fall Conrad Stonebanks und wird gespielt von keinem Geringeren als Mel Gibson. Das ist ganz interessant an diesem Film, wie Mel Gibson diesen Bösewicht des Films spielt. Es wäre fast schon zu viel, jedes weitere Wort über die Geschichte zu verraten, weil dann wäre auch schon gleich die ganze Geschichte verraten und das wollen wir ja nicht. Ein oder zwei von euch wollen ja vielleicht tatsächlich noch reingehen in den Film, um sich die ganzen Actionsequenzen anzugucken. Fakt ist einfach, es kommt, wie es kommen muss. Am Ende wird es natürlich mit diesen ganzen Jungspunden alles doch sehr, sehr schwierig. Und was passiert? Die alte Crew kommt natürlich dann zur Hilfe. Und gemeinsam geht es dann gegen den großen, bösen Feind Conrad Stonebanks, wie gesagt, gespielt von Mel Gibson, der eigentlich, und das ist schon bedrückend, wenn man das über einen Film sagen muss, der als einziger tatsächlich im gesamten Film überhaupt sowas wie schauspielerische Qualitäten erkennen lässt. Ich mache das mal anders. Ich fasse euch den Film zusammen. Ich fasse euch den gesamten Film Expendables 3 zusammen und zwar in exakt 10 Sekunden. Los geht's. Expendables 3 ab Donnerstag im Kino. Ich bin ja ein bisschen verliebt in Lord, ne? Und Royals. Rein beruflich natürlich, also professionell verliebt, also musikalisch verliebt bin ich. Ein kleines bisschen in Lord. Ah, tolle Frau, tolle Musik. Ich habe zwei Sachen vergessen zu The Expendables 3, die muss ich schnell nachreichen. Erste Sache, die ich vergessen habe, Harrison Ford spielt auch mit in The Expendables 3 und ist überflüssig wie ein Kropf. Den braucht man in dem Film überhaupt gar nicht. Der war ja reingeschrieben worden für den abgesprungenen Bruce Willis. Das war das eine, was ich vergessen habe. Und das andere war das Einzige, was mich tatsächlich eigentlich wirklich am Film geärgert hat. Nicht die fehlende Geschichte oder die platten Dialoge, das erwartet man. Aber in den ersten beiden Teilen gab es noch jede Menge Selbstironie. Es gab so eine gewisse Art von Humor, wo man hin und wieder sagen konnte, ja, irgendwie platt, aber auch ganz lustig. Und das fehlt im dritten Teil nahezu vollständig. Die Gags sind größtenteils raus. Stattdessen hat man so ein bisschen die Befürchtung, Stallone und seine Jungs meinen das, was sie da machen, tatsächlich ernst. Und das war es, was mich eigentlich an The Expendables 3 geärgert hat. So, genug aufgeregt. Hier sind die Film-News der Woche mit Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Erfolgstrio wieder zusammen. Das wird die Fans der Filme Shaun of the Dead und Hot Fuzz freuen. Das Erfolgstrio, bestehend aus den Schauspielern Nick Frost, Simon Pegg und Regisseur Edgar Wright, macht weiter. Die drei hatten letztes Jahr mit World's End ihre sogenannte Blut- und Eiscreme-Trilogie abgeschlossen. Das Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit sei dies aber keinesfalls, verriet Pegg in einem BBC-Interview. Demnach planen die drei britischen Experten für bizarre Komödien drei weitere Filme für die nächsten 10 Jahre. Sogar der Titel des kommenden Werks stehe schon fest. Verraten wollte Simon Pegg ihn aber nicht. Wann genau es weitergeht, ist noch unklar. Dass es weitergeht, wird die Fans aber sehr freuen. Resident Baby. Man kann als Hauptdarstellerin durchaus Macht besitzen, wenn man Mila Jovovich ist. Die hat jetzt angekündigt, wieder schwanger zu sein, weshalb sich die Dreharbeiten für den 6. und angeblich letzten Resident Evil Film auf unbestimmte Zeit verschieben. Selbst Regisseur Paul W.S. Anderson konnte an der Entscheidung der Schauspielerin nichts ändern, was niemanden verwundern dürfte. Es ist nicht nur Milas Ehemann, sondern gleichzeitig auch der Vater des Ungeborenen. Kindes. Das Interesse, zuerst die Schwangerschaft und danach Resident Evil erfolgreich zu beenden, dürfte also sowohl beim Regisseur als auch bei der Hauptdarstellerin gleich hoch sein. Die Fans werden dagegen weiter aufs große Zombie-Finale warten müssen. 4. Staffel Homeland. Am 5. Oktober startet in den USA die 4. Staffel der Erfolgsserie Homeland. Jetzt ist ein erster Trailer dazu draußen. Carrie Mathison, weiterhin gespielt von Claire Danes, ist darin nun Leiterin der CIA-Außenstelle im Nahen Osten und muss dort versuchen, dem Terror das Handwerk zu legen. Neu ab Staffel 4 dabei ist Corey Stoll, bekannt aus House of Cards. Und Achtung, wer die 3. Staffel Homeland noch nicht gesehen hat, sollte den Trailer zu 4. mit Vorsicht genießen. Er könnte Fragen aufwerfen, die man sich als Fan nicht stellen möchte, bevor man die Antworten in Staffel 3 selbst gesehen hat. DiCaprio gegen illegalen Tierhandel. Dass sich Leonardo DiCaprio seit Jahren massiv für diverse Umweltschutzprogramme einsetzt, ist soweit bekannt. Als nächstes will er mit seinen Kumpels Tobey Maguire und Tom Hardy sogar einen aufrüttelnden Film gegen den internationalen illegalen Handel mit toten Tieren drehen. Es soll unter anderem um immer noch gehandelte Potenzmittelchen aus dem Horn von Elefanten und Nashörnern gehen, um Haifischflossensuppe, Extrakte aus Tigerfleisch und um weitere sogenannte Heilmittel, die immer noch aus den Körpern bedrohter Tierarten gewonnen werden. Alle drei wollen auch Rollen in dem Film übernehmen, verriet DiCaprio. Als Studio sei bereits Hollywood-Riese Warner an Bord. Ein Titel für den Film gibt es noch nicht. Ab wann gedreht wird, ist auch noch nicht bekannt. Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Deine Mutter war hübsch. Die Leute hatten noch Angst vor ihr. So wie sie auch Angst haben vor dir, Marie.
Das ist schon ein hartes Fund, dass die junge Marie, gerade 16 Jahre alt, da vor den Latz geballert bekommt. Von Daniel, einem jungen Mann, der sie ganz offensichtlich sehr mag. Der aber vermutet, dass mit Marie etwas nicht stimmt, wie schon mit Maries Mutter angeblich etwas nicht gestimmt hat. Die Geschichte When Animals Dream spielt in einem abgelegenen kleinen Fischerdorf an der dänischen Nordküste. Ganz kleiner Ort nur, in dem Marie lebt. Und die jetzt mit ihren 16 Jahren mehr und mehr das Gefühl hat, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Sie weiß aber nicht genau, was das ist. Sie spürt nur, ihr Körper verändert sich irgendwie. Wenn sie sich besonders aufregt, dann ganz speziell, dann wachsen ihr Haare auf dem Rücken. Irgendwie ist was mit Marie. Sie weiß es nicht genau und im ganzen Dorf tun alle so, als wüssten sie es auch nicht ganz genau. Dabei merkt Marie, irgendwie ist sie ganz schön gefährlich.
Marie.
Ich will, dass du abhaust. Fass mich nicht an. Du sollst gehen.
Also selbst Daniel kriegt zu spüren, dass mit Marie irgendwas nicht in Ordnung ist. Ihr Vater, großartig gespielt übrigens von Mads Mikkelsens älterem Bruder Lars Mikkelsen, versucht immer so ein bisschen noch Marie abzuschirmen. Und wir wissen von vornherein genau, dass der definitiv etwas weiß, was mit Marie los ist, sagt es ihr aber genauso wenig wie alle anderen. Marie erfährt nichts, bis sie sich tatsächlich verwandelt und zur Gefahr für alle wird. Ich möchte hier gar nicht versuchen, euch irgendeinen neuen Werwolf-Scheiß zu verkaufen, weil ich genau weiß, dass es unheimlich viele Werwolf-Filme gibt, die total lächerlich sind und blöd sind und überhaupt keine wirklichen Horrorfilme sind. Hier in dieser dänischen Variante ist das tatsächlich anders. Es sind gar nicht so sehr die blutigen Attacken, die den Horror auslösen, sondern es ist der Horror in Maries Kopf, der in unsere Köpfe übertragen wird. Ist ein klassischer nordeuropäischer, skandinavischer Film. Vielleicht haben einige von euch Die Jagd gesehen mit Mads Mikkelsen, der sehr düster war. Oder auch, falls jemand den deutschen-norwegischen Film Gnade gesehen hat mit Jürgen Vogel. Geht auch so ein bisschen in die Richtung, wie gesagt, sehr viel Psycho-Horror im Kopf. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ihr ein Kino findet, in dem dieser dänische Film läuft, dann schaut ihn euch an. When Animals Dream ist jetzt ab Donnerstag im Kino. Entlassen möchte ich euch für heute mit einem Fernsehtipp, den hatte ich angekündigt, und zwar direkt heute Abend, 23.40 Uhr, also 20 vor 12 heute Abend, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, schaltet Arte ein. Da kommt nämlich der großartige Jim Jarmusch-Film Ghost Dog, der Weg des Samurai mit Forrest Whitaker in der Hauptrolle, der einen Auftragskiller spielt. Großartiger Film, mal nicht Kino, sondern heute Abend vielleicht mal Fernsehen auf Arte, 23.40 Uhr, Ghost Dog, der Weg des Samurai. Eine Stunde Film am Dienstagabend ist vorbei. Nächsten Dienstag, wenn ihr mögt, hören wir uns sehr, sehr gerne wieder in D-Radio Wissen. Ich bin Tom Westerholt, bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören, bis nächsten Dienstag.
D-Radio Wissen, eine Stunde Film.